Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz wurde heute im Parlament vereidigt und übernahm mit seiner Ampelkoalition die Regierungsgeschäfte. Damit ist die Ära Merkel nach 16 Jahren beendet. Der Bundestag hatte Scholz zuvor mit deutlicher Mehrheit zum Kanzler gewählt. Allerdings fehlten dem SPD-Politiker Stimmen aus dem Regierungslager. Scholz ist der vierte Bundeskanzler, den die Sozialdemokraten stellen.
Einen Blumenstrauß hat Olaf Scholz heute sogar auch überreicht und nicht nur erhalten. Amtsübergabe in gelöster Stimmung. Angela Merkel wünscht ihrem Nachfolger im Kanzleramt eine glückliche Hand bei der Führung des Landes.
Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes. Das ist mein Wunsch und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
Scholz dankt Merkel für 16 große Regierungsjahre und verspricht eine gewisse Kontinuität im Kanzleramt.
Es ist schon irgendwie was Besonderes und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
Nach 16 Jahren Raute endet heute eine Ära. Das ist bereits am Morgen im Parlament zu spüren.
Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel.
Die Abgeordneten erheben sich. Respekt und Applaus für die Leistung der ersten Kanzlerin Deutschlands. Auch von politischen Kontrahenten. Nur bei der AfD rührt sich keine Hand. Dann wird der neue Bundeskanzler von den Abgeordneten gewählt. 395 von 707 Stimmen. Das sind nicht alle Abgeordneten der Ampelparteien, aber eine komfortable Mehrheit.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an?
Seine Amtszeit beginnt mitten in der Corona-Krise. In der ARD-Sendung Farbe bekennen erklärt Olaf Scholz, warum eine Impfpflicht die Gesellschaft nicht spalten werde.
Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben sich impfen lassen. Und noch viel mehr finden das eigentlich richtig oder zumindest nicht prinzipiell falsch. Das heißt, weil eine lautstarke Minderheit jetzt sehr radikal vorgeht, dürfen wir nicht für die gesamte Gesellschaft eine Spaltung unterstellen. Das halte ich für eine falsche Betrachtung.
Heute im Bundestag gab es Glückwünsche und Blumen. Eine Schonzeit wird es für den neuen Kanzler Olaf Scholz nicht geben.
Scholz blickt zurück auf eine wechselvolle politische Karriere und pendelte lange zwischen Landes- und Bundespolitik. Erst mit 40 Jahren zieht der Jurist in den Bundestag ein. 2001 wird er Innensenator in Hamburg, später SPD-Generalsekretär und 2007 Bundesarbeitsminister. 2011 kehrt Scholz nach Hamburg zurück und wird zum ersten Bürgermeister gewählt. 2018 dann die Rückkehr nach Berlin als Finanzminister und Vizekanzler.
Olaf Scholz als Juso in den 80ern. Das linke Gewissen von damals habe er sich erhalten, sagt er selbst. Als Vizekanzler und Finanzminister will er Politik für die Mitte der Gesellschaft machen, selbst wenn das viel kostet.
Wir handeln da pragmatisch und sachgerecht. Und wir verehren keinen Fetisch.
Am Anfang der Legislaturperiode sprudeln die Steuereinnahmen. Ohne neue Schulden kann die schwarz-rote Koalition Milliarden in die Sozialpolitik investieren. Die Kassenlage ändert sich mit der Corona-Krise. Gemeinsam mit der Kanzlerin entscheidet sich Scholz für großzügige Finanzhilfen.
Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun.
Als seine größte Niederlage bezeichnet Scholz selber, damals erster Bürgermeister, die eskalierten Proteste beim G20-Gipfel in Hamburg. Unterlegen ist Scholz bei der Wahl zum Parteivorsitzenden im November 2019. Statt Scholz und Clara Geiwitz sollen die relativ unbekannten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die SPD führen. Ein Jahr später nominiert aber auch der linke Flügel den pragmatischen Scholz als Kanzlerkandidaten.
Ich freue mich über die Nominierung. Und ich will gewinnen.
Zwei Finanzskandale belasten den Kandidaten. Bei der Wirecard-Pleite hat die von Scholz verantwortete Finanzaufsicht versagt. In Hamburg erließ die Steuerbehörde der Warburg Bank Steuerschulden aus Cum-Ex-Geschäften. Doch Scholz bleibt im Wahlkampf optimistisch und kann schließlich die erste Ampelkoalition auf Bundesebene schmieden.
Ebenfalls ernannt und vereidigt wurden heute die insgesamt 16 Ministerinnen und Minister des Kabinetts. Bundespräsident Steinmeier rief die neue Regierung auf, bei ihrer Reformpolitik alle Menschen mitzunehmen. Außerdem appellierte er an das Kabinett, entschlossen gegen die Corona-Pandemie vorzugehen. Noch am Abend kam das neue Bundeskabinett zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Frau Präsidentin, ich schwöre es.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Die Rituale an diesem besonderen Tag, für manchen noch etwas ungewohnt.
Ich schwöre es.
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Der Amtseid vor dem Deutschen Bundestag. Er signalisiert auch, die Regierung steht. 16 Ministerinnen und Minister von SPD, FDP und Grünen hat der neue Bundeskanzler an seiner Seite. Zuvor in Schloss Bellevue. Der Bundespräsident ernennt offiziell die neuen Amtsträger und Trägerinnen, gratuliert und gibt auch mahnende Worte mit auf den Weg.
Die Mehrheit hat Ihnen ein Mandat für mutige Schritte des Wandels gegeben. Aber wer mutig vorangeht, wird Sorge dafür tragen, dass die weniger starken Schritt halten können, dass die Menschen, für die Veränderung Verlust bedeutet, auch Neues gewinnen können.
Am Nachmittag die Amtsübergaben. Karl Lauterbach zieht ein ins Gesundheitsministerium. Zum Antritt bekommt er vom Staatssekretär was, um harte Nüsse zu knacken. Der neue Minister denkt das gleich weiter.
Die wichtigste Aufgabe für das Haus ist, die Pandemie für Deutschland zu beenden. Und der Nussknacker, den wir dafür verwenden werden, den habe ich heute mitgebracht. Der ist quasi schon vor Ihnen. Der Nussknacker ist das Haus selbst.
Horst Seehofer übergibt gleich an zwei Frauen. Clara Geiwitz ist die neue Bauministerin, die Innenministerin nun Nancy Faeser als erste Frau in diesem Amt. Das gilt auch für Annalena Baerbock. Sie ist die erste deutsche Außenministerin. Die Auseinandersetzungen etwa mit Russland oder China weit oben auf ihrer Agenda.
Wir können uns einen Zerfall der Weltgemeinschaft in unversöhnliche Lager nicht leisten. Deutsche Außenpolitik setzt deshalb auf Dialog und Kooperation.
Am Abend nach der ersten Kabinettssitzung das wohl letzte Gruppenbild für heute. Ab jetzt regiert die Ampel.
Zur Amtseinführung der neuen Regierung jetzt Tina Hassel aus Berlin.
Selten war eine Regierung schon vor ihrem Start so mit der Bewältigung von Krisen gefordert wie die Ampel. Das Dreierbündnis unter dem neuen Kanzler Olaf Scholz hat keine Schonfrist und kaum Zeit zum Einarbeiten. Eigentlich will die neue Regierung viel bewegen, Aufbruch wagen, Deutschland modernisieren und die gesamte Wirtschaft klimaneutral umbauen. Dabei wird sie uns allen viel zumuten und abverlangen. Um auch die Menschen mitzunehmen, die schon unter der Corona-Krise ächzen und keine Lust auf noch mehr Veränderung haben, braucht es jetzt kluge Führung und gute Kommunikation. Nicht nur das Corona-Management, auch die Außenpolitik könnte zum Prüfstein für die Ampel werden. Die neue grüne Außenministerin fordert ausdrücklich eine Neuausrichtung vor allem der Russland- und China-Politik. Die SPD lässt heute schon klarstellen, das werde im Kanzleramt entschieden. Schon beim Start wurden da erste kleinere Spannungen sichtbar. Der Koalitionsvertrag ist das eine. Ab jetzt muss die Ampel gemeinsam auf unerwartete Herausforderungen reagieren. Zurück zu Susanne Daubner.
In der Reihe Farbe bekennen hat sich der neue Bundeskanzler Scholz den Fragen von Tina Hassel und Oliver Kör gestellt. Zu sehen direkt nach dieser Tagesschau. Zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen gegen die neue Virusvariante Omikron hat BioNTech/Pfizer heute erste vorläufige Ergebnisse einer Studie vorgestellt. Demnach bedarf es einer dritten Dosis des BioNTech-Vakzins, um wirksam gegen Omikron geschützt zu sein. BioNTech-Chef Schein sprach sich zudem dafür aus, Boosterimpfungen vorzuziehen. Laut RKI haben mittlerweile knapp 19% der Gesamtbevölkerung eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Nachfrage ist zuletzt stark gestiegen.
In Potsdam öffnet heute wieder ein Impfzentrum, das im Sommer geschlossen worden war. Überall im Land wird die Impfinfrastruktur wieder hochgefahren, mit Erfolg. Das Bundesgesundheitsministerium meldet heute, in Deutschland werde im 7-Tages-Durchschnitt so viel geimpft wie sonst nirgends auf der Welt. Daran haben die niedergelassenen Ärzte einen großen Anteil. Doch die sagen, es könnte besser laufen.
Im Moment kommt auch deutlich weniger Impfstoff als bestellt. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem. Es nützt ja nichts zu sagen, wir haben bis Ende des Jahres 30 oder 40 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung. Sie müssen halt zum gewünschten Zeitpunkt in den Praxen, Impfzentren, bei den Teams ankommen.
Vor allem Boosterimpfungen werden nachgefragt. Und das ist auch gut so, sagen Virologen. Denn nur die wirken sicher gegen die neue Omikron-Variante, wie aktuelle Studien nahelegen.
Und gerade so nach 2 Impfungen, wenn dann etwas Zeit ins Land gegangen ist, dann scheint es so zu sein, dass die Level an Antikörper dann eben nicht mehr wirklich ausreichen, um das Virus zu neutralisieren. Und deswegen sind Boosterimpfungen wichtig. Da werden die Antikörperspiegel nochmal angehoben.
Fachleute und der Impfstoffhersteller BioNTech gehen aber davon aus, dass auch schon nach 2 Impfungen ein gewisser Schutz vor schweren Erkrankungen besteht. Dennoch arbeitet BioNTech mit Hochdruck an einem Impfstoff, der an Omikron angepasst ist. Wir setzen, wenn nötig, die Entwicklung eines Variantenimpfstoffs fort gegen Omikron, der einen höheren Schutz vor der Krankheit bietet und die Schutzwirkung verlängert. Duration of protection. BioNTech hofft, im März nächsten Jahres erste Dosen ausliefern zu können, ohne die Produktion des bisherigen Impfstoffs drosseln zu müssen.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 69.601 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 2.400 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 427. Dem RKI wurden zudem 527 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Das ist der höchste Stand an einem Tag seit Februar. Der britische Premierminister Johnson hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen angekündigt. In allen Bereichen, in denen es möglich ist, soll zunächst im Homeoffice gearbeitet werden. Außerdem wird die Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt und bei Großveranstaltungen gilt künftig eine 3G-Regel. Zuvor war Johnson im Parlament erneut wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie kritisiert worden. Die Opposition forderte Johnsons Rücktritt, weil er die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Weihnachtsfeier im Regierungssitz während des Lockdowns im vergangenen Jahr belogen haben soll.
Trotz Lockdown soll in Number 10 vor einem Jahr eine heimliche Weihnachtsparty stattgefunden haben, gegen alle Regeln, die von der Regierung selbst verhängt wurden. Der britische Premierminister leugnet das seit Tagen. Alle Regeln wurden befolgt. Gestern Abend aber nun wurde ITV dieses Video zugespielt. Ein Interviewtraining mit Johnsons damaliger Sprecherin, die inzwischen zurückgetreten ist. Hätte der Premier diese Party verdammt? Was soll ich darauf antworten? Sag einfach, es gab nur Käse und Wein. Das war eine fiktionale Party, ein Business-Meeting, ohne Social Distancing. Ein klarer Hinweis, dass es die Party wohl doch gegeben hat. Seitdem geht ein Aufschrei durchs Land, starke Vorwürfe im Parlament. Die Menschen haben sich geopfert, bis zur Erschöpfung, während die Regierung ihnen dabei ins Gesicht gelacht hat. Johnson solle zurücktreten. Während Sie hier Politik spielen, werde ich weiter meinen Job machen. Dennoch kündigte Johnson eine Untersuchung zu der Party an. Johnson versucht, die Schuld auf seine Mitarbeiter zu schieben. Jetzt sagt er, ihm sei versichert worden, dass die Party nicht stattgefunden habe. Eine riskante Strategie, denn nun wird wohl die Polizei ermitteln müssen. Dieser Skandal ist für Boris Johnson noch lange nicht vorbei.
Die Lottozahlen. 15, 16, 18, 26, 39, 44, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. Dezember.
Unter Tiefdruckeinfluss erwartet uns in der Osthälfte sowie im Süden zum Teil winterliches Wetter. Und dort fällt auch heute Nacht Schnee, besonders ergiebig an den Alpen, wo auch eine Unwetterwarnung besteht. Im Westen gelegentlich Wolkenlücken und meist trocken. Morgen schneit es im Osten und Südosten regional weiter, sonst gibt's eine Mischung aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein. Später breiten sich von Westen einige Regenschauer aus, im Bergland fällt Schnee. Im Westen heute Nacht örtlich knapp über 0 Grad, sonst verbreitet frostig. In den östlichen Landesteilen morgen Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, im Südwesten dagegen bis 7 Grad. In der Südwesthälfte am Freitag Schnee, in den Niederungen auch Regen, sonst meist trocken und gelegentlich Sonnenschein. Auch am Samstag nass kaltes und teilweise winterliches Wetter, am Sonntag wird es etwas milder.
Um 22.30 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Neue Regierung vor großen Herausforderungen, Fragen von Ingo Zamperoni an Vizekanzler Robert Habeck und Hungernot und Krankheit, Sorge vor humanitärer Katastrophe in Afghanistan. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.